Hallo und herzlich willkommen zu deinem persönlichen wöchentlichen Exkurs. In letzter Zeit wird ja wieder vermehrt darüber gesprochen, dass die Eliten Kinder essen. Neulich stand Xavier Naidoo vor dem Kanzleramt, verlangte Einlass und als er den nicht bekam, schwadronierte er noch eine Stunde weiter in jede Kamera, die auf ihn gerichtet war. Und die absurdeste Aussage, die er da lieferte, war zumindest für mich, dass er doch tatsächlich behauptete, dass Lay's ihre Chips mit Embryonen würzen. So offensichtlich dumm das alles klingt, steckt da doch die wohl bösartigste Verschwörungsgeschichte der westlichen Welt dahinter, die seit vielen Jahrhunderten existiert. Und deswegen möchte ich dir heute von der Blutschuld erzählen, wie wir von der mittelalterlichen Ritualmordlegende zum globalen Adrenochrom-Mythos der Postmoderne gekommen sind. Und dafür bereisen wir Kriminalfälle durch die verschiedenen Epochen und finden heraus, wie sich bis in unsere ach so aufgeklärte Zeit die Vorstellung einer im Verborgenen agierenden Elite gehalten hat, die sich am Blut oder am Fleisch unschuldiger Kinder vergeht, um daraus rituelle Kraft, politische Macht oder physische Verjüngung zu schöpfen. So, wo kommt das Ganze denn ursprünglich her? Naja, es könnte durchaus möglich sein, dass das eine Geschichte ist, die die Menschheit schon immer begleitet. Wenn wir es genau nehmen, dann gab es Vorwürfe ritueller Tötung bereits in der Antike gegen Minderheiten. Ja, die Griechen Apion und Damokritos, die bezeugen solche Legenden bereits im 1. Jahrhundert. Aber diese Erzählung gewann im Kontext des christlichen Europas ihre spezifische und bis heute sehr deutlich nachwirkende Form. Die Wurzeln dieses Verschwörungsmythos, die liegen tief im Mittelalter und sind untrennbar mit der Geschichte des christlichen Antijudaismus verbunden. Ihr erinnert euch, Jesus ist ja von den Juden umgebracht worden. Ich meine, er war selber Jude, aber das spielt bei der Geschichte oft keine Rolle. Das erste dokumentierte Beispiel einer Ritualmordlegende im spezifisch christlichen Sinn ereignet sich, soweit wir das jetzt sagen können oder Historiker es festgelegt haben, 1144 in Norwich. Da wurde der tote junge William gefunden. Der Fall blieb damals ungeklärt, spielt aber gar keine Rolle, weil die Behauptung, Juden hätten ihn aus religiösen Gründen ermordet, die war keine bewiesene Tatsache, möchte ich nochmal sagen, sondern eine spätere antisemitische Erzählung, die verfing. Und die wurde vor allen Dingen durch den Benediktinermönch Thomas von Monmouth verbreitet. Diese Behauptung an sich, die war nichts Neues im christlichen Abendland, aber die Art, wie die Geschichte erzählt wurde, das war entscheidend. In der Forschung gilt der Fall William of Norwich als das früheste klar erkennbare mittelalterliche Beispiel der sogenannten Ritualmord- oder Blutlegende. Ich möchte da jetzt wirklich mal den Vergleich anstellen. Hätte Thomas heute gelebt, hätte er einen reißerischen True-Crime-Podcast veröffentlicht oder hetzerische TikToks für Klicks und Aufmerksamkeit produziert. Und du magst jetzt denken, im Mittelalter, ja, da war es ja viel besser, da sind solche Medienhypes gar nicht entstanden. Da irrst du dich aber gewaltig. Thomas schrieb keine nüchterne Kriminalakte, sondern eine sogenannte Hagiographie. Was ist eine Hagiographie? Das ist ein sogenannter Heiligenbericht. Wie kann diese True-Crime-Story ein Heiligenbericht sein? Naja, das ist halt die Krux. In seinem Werk The Life and Miracles of St. William of Norwich schildert er William nicht bloß als Opfer eines Verbrechens, sondern als Märtyrer. Ja, als Märtyrer, der angeblich in bewusster Nachahmung der Kreuzigung Christi von Juden gefoltert und getötet worden sei. Und das ist der entscheidende Sprung, dass man aus einem toten Jungen einen heiligen Knaben stilisiert. Warum Thomas von Monmouth ausgerechnet das so ausbaute, ist unter Historikern ein bisschen umstritten, aber ein zentraler Punkt ist eigentlich ziemlich klar. Solche Heiligenkulte konnten einem Kloster Prestige, Pilgern, Einnahmen bringen. Das lässt sich überall in Europa beobachten. Und Norwich hatte Interesse an einem lokalen Märtyrer. Thomas Text diente deshalb nicht nur der Frömmigkeit, sondern sehr wahrscheinlich der Aufwertung eines Kultortes. Diese Geschichten verbreiten sich auch ohne Internet sehr weit und sie lockten Neugierige an. Und zwar Neugierige, die dann auch möglicherweise ein bisschen Kaufkraft daließen. Das ist schon krass, ne? Entscheidend für die spätere Entwicklung von Verschwörungstheorien ist hierbei der Begriff Conspirare. Latein, zusammenwirken, sich verschwören. Und der taucht bereits bei Norwich auf und bringt da diese Vorstellung mit sich, dass es da eine organisierte Gruppe gibt, die im Geheimen gegen die christliche Gesellschaft agiert. Also dieses Othering zusammenbringt mit Gefahr. Genau da haben wir unsere Conspiracy Theory. Diese frühen Erzählungen, die waren Produkte einer Elitenkultur, die gezielt religiöse Emotionen mobilisierte, weil sie daraus aktiv Kapital schlagen konnten. Und Thomas von Monmouth konstruierte einen Märtyrer, eine Märtyrergeschichte, um Norwich zu einem Wallfahrtsort aufzuwerten. Aber auch damals waren ja nicht alle bescheuert, auch wenn das gerne so unterstellt wird in älteren Erzählungen vom dunklen Mittelalter. Interessanterweise stießen diese Gerüchte tatsächlich anfangs eher auf Skepsis, ja, vor allen Dingen bei der staatlichen und kirchlichen Obrigkeit. So weigerte sich beispielsweise der lokale Bischof und die Geistlichkeit zunächst die Schuld den Juden einfach so überzuhelfen, ne? Aber das Ergebnis davon war etwas, was wir auch heute so kennen, ne? Es kam zu massiven Unruhen unter der durch das Gerücht aufgepeitschten Bevölkerung. Und hier zeigt sich bereits im 12. Jahrhundert ein Muster, das wir halt auch in der Moderne wiederfinden. Das Misstrauen der, in Anführungszeichen, einfachen Bevölkerung gegenüber den offiziellen Institutionen, denen vorgeworfen wird, die vermeintlichen Täter schützen zu wollen. Der Fall von Norwich, der wurde zum Modell für spätere Blutlegenden in England und Europa. Spätere Fälle wie Harold of Gloucester oder Hugh of Lincoln knüpften an dieses Muster an. Im Fall von Hugh of Lincoln führte die Affäre sogar zur Hinrichtung englischer Juden. Der Norwich-Fall war also nicht bloß ein lokaler Wahn, sondern eine Art Urszene eines antisemitischen Erzählmusters, das immer wieder zur Verfolgung, zu Pogromen und Justizverbrechen führte. So, das war jetzt Schritt 1 auf dem Weg zum Adrenochrom-Glauben von Leuten wie Naidu. Gehen wir jetzt den nächsten Schritt. Wie kommt jetzt dieser Blutdurst ins Spiel? Dazu reisen wir ins heutige Hessen. Während in Norwich die rituelle Wiederholung der Kreuzigung im Vordergrund stand, verschob sich das Narrativ im 13. Jahrhundert entscheidend in Richtung einer materiellen Verwertung von Blut. Klingt jetzt erstmal kryptisch. Ein Schlüsselereignis fand am Weihnachtstag 1235 in Fulda statt. Nach dem Brandtod von 5 Jungen wurden 2 Juden beschuldigt, die Kinder ermordet zu haben. Und unter der Folter presste man ihnen das Geständnis ab. Und zwar, sie hätten das Blut der Opfer für rituelle und magische Zwecke benötigt. Magische Zwecke. Wie kommt man denn auf so eine Idee? Naja, es gab schon eine kollektive Vorstellung, dass christliches Blut etwas Besonderes ist, vor allen Dingen für die jüdische Religion. Was auch im Kontext der jüdischen Religion überhaupt keinen Sinn macht, die das Konsum von Blut in jeder Form strengstens untersagt. Mit Fulda wurde dann halt das Blut und nicht nur die Kreuzigung an sich zum Objekt des Begehrens, sage ich mal, was die Grundlage für alle späteren Verjüngungs- und auch Elixiermythen legte. Ne? Also wie dann auch später bei Adrenochrom, das man sich ja zuführt aus irgendeinem Grund. Und von Fulda ist es jetzt auch nicht mehr so weit nach Mannheim. Entschuldigung, der Witz musste sein. Der nächste Fall, der für uns relevant ist, ist der von Simon von Trient im Jahr 1475. Und der ist vor allen Dingen deshalb so spannend, weil er die Verbindung der Ritualmordlegende mit dem Zeitalter der ersten wirklichen massenmedialen Propaganda darstellt. Und ich glaube, ich habe über diese Geschichte schon ausführlich auf dem Eisbergkanal berichtet. Deswegen hier jetzt nur eine Zusammenfassung der Ereignisse. Nach dem Verschwinden des Jungen während der Karwoche wurde eine jüdische Familie beschuldigt, Simon im Haus des Geldverleihers Samuel ermordet zu haben, um sein Blut für die Zubereitung von Matzen zu verwenden. Das sind so Sauerteigfladen. Der zuständige Bischof Johannes Hinderbach nutzte dann den Fall gezielt zur Propagierung eines Simon-Kultes. Ja, die Mechanik, die ist uns ja mittlerweile schon ein bisschen bekannt, würde ich sagen. Das hat sich da offenbar über Jahrhunderte bewährt oder so. Naja, neu ist aber, dass er etwas noch relativ Neues einsetzt, um seine Mission besonders unter die Leute zu bringen. Und zwar setzte er den relativ frisch erfundenen Buchdruck ein, um illustrierte Flugblätter in ganz Europa zu verbreiten. Der Buchdruck, ne, der wird heute ja immer nur von seiner positiven Seite gezeigt, aber damit ging ein massiver Anstieg von Propaganda und Aberglaube einher. Ich habe auf dem Eisbergkanal beispielsweise in meinem Video über Werwölfe erzählt, dass dieser Glaube ohne Flugblätter nie so groß geworden wäre. Was sie damals verbreitet haben, war krass. Das meiste aus dieser Zeit ist natürlich nicht mehr erhalten, deswegen ist das, glaube ich, lange ein bisschen unterschätzt worden, wie viel eigentlich an Flugblättern da unterwegs war und was das für einen politischen und gesellschaftlichen Einfluss hatte. Aber in diesem Fall wissen wir, was auf dem Flugblatt zu sehen war, und zwar die Visualisierung der gequälten Kinderleiche und die Darstellung der vermeintlichen Täter mit stereotypen Merkmalen. Das wurde dann zu einer Art kulturellen Code, und auch in diesem Fall, diese Bilder dienten nicht nur der religiösen Mobilmachung, sondern waren auch effiziente Instrumente zur Rechtfertigung von Vertreibung und Enteignung, auch aus Gründen der privaten Bereicherung. Und das Prinzip machte Schule. weil eben dieser Ritualmordvorwurf einen willkommenen Anlass gab, jüdische Gemeinden loszuwerden und deren Vermögen an den Landesherrn oder die Stadt fallen zu lassen. Und die mediale Aufbereitung sorgte dafür, dass die Legenden tief im Volksglauben verankert wurden und dann sich sogar anhaltende Kulte, ja, wie dem des Anderl vom Rinn in Tirol widerspiegelte, das bis ins 20. Jahrhundert existierte, ne? Irgendwann sollte allerdings Humanismus und dann auch irgendwann Säkularisierung eintreten. Und man dachte hoffnungsvoll, dass mit dem Joch des Glaubens und der Kirche vieles von diesen schrecklichen kulturellen Unwägbarkeiten abgestellt werden würde. Aber eigentlich wurde es nur noch schlimmer für die Beschuldigten, denn der traditionelle christliche Antijudaismus, der wurde dann durch den modernen Antisemitismus abgelöst, der sich eben auf Nationalismus, Sozialdarwinismus und Rassismus stützte. Also während der religiöse Antijudaismus den Juden zumindest die Möglichkeit gab, durch Taufe ihre Schuld abzuwaschen, betrachtete der moderne Antisemitismus das Judentum als eine biologische Unabänderlichkeit. Die Ritualmordlegende wurde dadurch in einen rassistischen Kontext gebaut. Sie griffen nicht mehr den christlichen Glauben an, sondern den Volkskörper. Und ein Höhepunkt dieser Erzählung, der war natürlich die Verwendung in der Zeit des Nationalsozialismus. Ne? Julius Streicher, das war der Herausgeber des Stürmers, dieses furchtbaren Hetzblattes, der nutzte dann die mittelalterliche Blutbeschuldigung systematisch aus, um Juden zu dehumanisieren. Die Propaganda des Nationalsozialismus verknüpfte die Ritualmordlegende mit dem Konzept der Rassenschande. In Karikaturen und Artikeln wurde behauptet, der Jude untergrabe systematisch die moralische und biologische Kraft des deutschen Volkes, indem er sich an dessen Kindern und Frauen vergehe. Und es war immer wieder dasselbe Bild in Krisen. In Europa gab es eine einfache Lösung, und zwar: Der Jude ist an allem schuld. Aber damit endet unser Exkurs noch nicht. Jetzt kommen wir nämlich zu einem besonders skurrilen Kapitel, das sich da anfügt. Und das hatte ich bis zu meiner Recherche zu diesem Thema noch nicht mal so richtig auf dem Schirm. Weißt du, was Adrenochrom eigentlich ist und wo es herkommt? Die reale Substanz Adrenochrom ist nämlich ein Oxidationsprodukt des Adrenalins. Das ist kein Scheiß, ne? Ihre medizinische Bedeutung liegt primär in der Förderung der Blutgerinnung bei offenen Wunden. So, und jetzt wird die Entwicklung noch wilder. Die mythologische Überhöhung der Substanz, die kam in den 1950er Jahren. Und zwar mit der Arbeit eines kanadischen Psychiaters. Abraham Hoffer hieß der. Und Humphrey Osmond. Hoffer und Osmond, die stellten fest, dass Mescalin, ja diese Droge aus Kakteen, dass Mescalin eine ähnliche chemische Struktur wie Adrenalin besitzt. Und deswegen kamen sie wohl auf den Gedanken, um es jetzt mal ein bisschen verkürzt darzustellen, was, wenn Verrückte gar nicht verrückt sind, sondern auf Drogen. Sie entwickelten die Adrenochrom-Hypothese der Schizophrenie, wonach ein fehlerhafter Stoffwechsel im Körper Adrenochrom produziert, das dann als endogenes Halluzinogen wirkt und Schizophrenie auslöst. Das musste ich jetzt kurz vorlesen hier. Ich meine, das wurde später in klinischen Studien widerlegt, aber da war es schon zu spät, weil in der Beatnik-Populärkultur sich die Vorstellung von Adrenochrom als eine mysteriöse körpereigene Superdroge schon festgesetzt hatte, verdammt. Aber durch diesen Zusammenhang verstehen wir jetzt auch diese weirde Drogenliteratur, die in dieser Zeit entstanden ist. Das hängt auf jeden Fall stark damit zusammen. Aldous Huxley, der erwähnte Adrenochrom 54 in The Doors of Perception als eine Substanz mit Mescalin-ähnlicher Wirkung, die spontan im menschlichen Körper vorkommt. Und ich wusste nicht, dass in Anthony Burgess A Clockwork Orange 62 Drenchrom als Zusatz für den Molokor Plus Cocktail benutzt wird. Ne? Also der soll ja Gewaltbereitschaft und Rausch steigern und damit ist Adrenochrom gemeint. Aber es gibt eine noch wirkmächtigere Quelle für den Mythos und zwar der Gonzo-Klassiker schlechthin Fear and Loathing in Las Vegas von Hunter S. Thompson aus dem Jahr 71. Und das wusste ich tatsächlich nicht, das war offensichtlich so ein blinder Fleck von mir. Dieser Roman ist im Grunde im Alleingang schuld, dass Adrenochrom zu dem geworden ist, was es heute ist. Denn Thompson beschreibt Adrenochrom als eine Droge, die reines Mescalin wie Gingerbier aussehen lässt und fügt dann Folgendes hinzu, nämlich, dass die einzige Quelle für diesen Stoff die Adrenalindrüsen eines lebenden menschlichen Körpers seien. Thompson wollte damit die erzählerische Intensität steigern, aber in Verschwörungskreisen wurde diese Fiktion dann als Insiderwissen missverstanden. Und wenn du mal einen Eisberg verfolgen solltest, dann ist dir bestimmt schon aufgefallen, wie oft eine Geschichte, an die Leute glauben, ursprünglich wirklich eine fiktionale Geschichte war, die auch als fiktionale Geschichte ursprünglich veröffentlicht wurde. Deshalb sage ich immer, die Fiktion der Vergangenheit ist die Wahrheit der Zukunft. So, und das Adrenochrom-Thema waberte dann seitdem in Verschwörerkreisen herum. Und mit dem Horrorfilm Adrenochrom, der kam 2017 raus, in dem eine Bande von Psychopathen Adrenalin aus ihren Opfern extrahierte, wurde das Motiv für ein breites Publikum visuell neu aufbereitet. Und ich weiß, du erinnerst dich daran, 2017 ist noch nicht so lange her, aber verdammt, das sind 9 Jahre. Okay, also es ist schon ein bisschen her, aber man kann sich noch dran erinnern. Zeitgleich ist ja dann auf 4chan oder 8chan Pizzagate aufgekommen. Na, also diese Mail-Leaks der Clinton-Kampagne damals. Kurz zusammengefasst, da gibt's eine Pizzeria in Washington D.C., die als Front für einen demokratisch geführten Kinderpornoring dient. Das Ganze hieß damals Pizzagate, ne? Und das war der Vorläufer oder quasi schon der erste Ausläufer von QAnon. Und das erste Mal, dass den Leuten so richtig aufgefallen ist, wie gefährlich digitale Desinformation ist. Edgar Madison Welch, der stürmte damals die Pizzeria mit einem Sturmgewehr, um Kinder aus einem vermeintlichen Keller zu befreien, den es aber in dem Gebäude gar nicht gab. Und die ganze Welt hat darüber gelacht. Und wenn man sich anschaut, wie sich seitdem alles entwickelt hat, naja, also das Lachen ist einem auf jeden Fall vergangen. Was wieder sehr deutlich zeigt, wie krass solche Geschichten außer Kontrolle geraten mit der Zeit. Die Polizei hat diese Theorien widerlegt, aber die Theorie verbreitete sich immer weiter und transformierte sich dann in das QAnon-Narrativ. Und QAnon integrierte dann den Adrenochrom-Mythos als zentrales Element ihrer Weltsicht. Die haben sich auch die ganze Geschichte mit die Elite missbraucht Kinder nicht ausgedacht. Die haben das nur aufgegriffen und weiterverwendet. Na, und diese Erzählung besagt ja, dass eine satanische Elite oder der Deep State oder wie auch immer, bestehend aus Demokraten, Hollywood-Stars, internationalen Finanziers, in Klammern, das heißt dann meistens Juden, eine globale Verschwörung zum Kinderraub betreibt. Was auch deswegen erklärt, warum das Epstein-Thema so riesig ist, weil der Mann ein internationaler Finanzier ist und Jude, nicht wahr? Also es passt halt ins Zentrum dieses Weltbildes. Aber in diesem Zusammenhang wird das Blut der Kinder nicht mehr aus religiösem Hass, sondern zur Gewinnung von Adrenochrom als Verjüngungskur für die Reichen und Mächtigen geerntet. Weil das eben in unserer heutigen Zeit nachvollziehbar und lebensnah und indirekt für viele Leute in den Vereinigten Staaten vor allen Dingen erstrebenswerter ist, weil da geht es ja sehr oft um Geld und äußerliche Schönheit. Es ist quasi die Thomas von Monmouth-Version, aber in der Moderne. Und das Ziel derer, die die Geschichte verbreiten, war nicht Pilger anzulocken, sondern politische Macht im Kulturkampf. Also im Grunde eigentlich auch Jünger anzulocken, nur halt für den politischen Kampf. Und es ist deswegen so mächtig, weil es politische Differenzen bis zur Unkenntlichkeit moralisiert. Ja, politische Gegner werden nicht mehr als Mitbewerber in einem normalen demokratischen Prozess gesehen, sondern als monströse Kindermörder, gegen die jedes Mittel legitim erscheint. Also da geht's um Kampf, nicht mehr um Diskurs oder Entscheidung. Es gibt ja echt wenig, worauf man sich in einer Gesellschaft einigen kann. Und eine Ausnahme davon bildet halt der Schutz von Kindern. Ich meine, selbst die AfD macht damit Werbung. Und hier zitiere ich jetzt mal ganz konkret Deutschlandfunk. Ein spezifisch modernes Motiv ist das Ideal der Kindheit als Ort absoluter Reinheit. Der Mythos der kindermordenden Elite reflektiert die Angst vor der Korruption dieser Unschuld durch die moderne liberale Gesellschaft. Verschwörungstheoretiker stilisieren sich als letzte Verteidiger der moralischen Basis der Gesellschaft. Indem sie den Missbrauch als ein Merkmal der Eliten definieren, exkulpieren sie sich selbst und ihr eigenes Umfeld von der Notwendigkeit, sich mit realen Machtstrukturen und Missbrauchsdynamiken auseinanderzusetzen. Also wenn die politische Führung als satanisch oder kinderfressend markiert wird, bricht die Basis für jeden demokratischen Diskurs weg. Kompromisse werden unmöglich, da mit dem absolut Bösen nicht verhandelt werden kann. Und das ist der Punkt, an dem wir gerade stehen und der nach wie vor extrem aktuell ist, wie wir an den Epstein-Files sehen. Weil dann eben auch die Grenzen zwischen Realität und Verschwörung verschwimmen. Wenn wir jetzt uns die Entwicklung der Ritualmord- und Blutgier-Legenden und Adrenochrom-Mythen anschauen, dann sehen wir etwas wie, weiß ich nicht, einen hochgradig wandlungsfähigen kulturellen Virus. Ein Wiedergänger, der einfach nicht sterben will. Was im 12. Jahrhundert als religiöse Verleumdung begann, hat sich in der Moderne zu einer säkularen, pseudowissenschaftlichen Weltanschauung entwickelt, die die Ängste der Globalisierungsverlierer und das Misstrauen gegenüber technokratischen Eliten kanalisiert. Die moderne Verwendung des Mythos im Kontext von QAnon demonstriert die Macht digitaler Netzwerke, archaische Ängste zu reaktivieren und politisch zu instrumentalisieren. Der Kern des Mythos bleibt die Sehnsucht nach einer Welt, in der Gut und Böse klar unterscheidbar sind und in der die Rettung der Unschuldigen als ultimative Rechtfertigung für radikale Taten dient. Die Bekämpfung dieses Mythos erfordert daher mehr als nur die Richtigstellung von Fakten. Sie fordert eine Auseinandersetzung mit den tief sitzenden gesellschaftlichen Krisen und dem Gefühl der Machtlosigkeit, die den Boden für solche Erzählungen bereiten. Ja, und am Ende des Tages ist diese Erzählung von Kindern, essenden Eliten auch so eine Art Seismograph für den Zustand der Gesellschaft, ne? Weil es immer dann aufkommt, wenn traditionelle Institutionen ins Wanken geraten oder ihre Autorität verlieren und Menschen einfache Antworten auf existenzielle Fragen suchen. Und in genau einer solchen Zeit leben wir. Vielen Dank, dass du heute hier dabei warst bei diesem kleinen Exkurs mit mir. Und danke, dass du grundsätzlich hier gelandet bist. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Und du hilfst uns und unserer Arbeit dabei wirklich sehr. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.